Drei Perspektiven, ein Thema. Es ist Pitch nach drei.
Willkommen zu Pitch nach drei, zur dritten Folge unseres gemeinsamen Podcasts. Wir, das sind Roman, Jenny und Flo. Und wir reden über Marketing. Nicht wahr?
Wir reden nicht über Marketing.
Wir reden über alles. Flo, worüber reden wir
heute? Wir reden heute über Typografie, aber ich bin gar nicht, heute bin ich gar nicht der Star, sondern die Jenny.
Ja, es fällt tatsächlich in meinen Bereich heute, da habt ihr recht. Bevor wir aber damit starten und uns dem Thema Typografie widmen, wir haben doch jetzt so einen tollen neuen Folgenablauf.
Richtig.
Das heißt, wir starten mit?
Ads Fats, weil der Roman diesen Namen so geil fand, dass wir den nicht droppen konnten.
Ja, ich wollte eigentlich, dass der Podcast so heißt.
Ja.
Jetzt ist es raus.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Nein, ist schon.
Jetzt tut's nicht. Ob wir alles nochmal neu machen müssen, ja. Genau, gute Idee. Okay, Ads Fats, da geht es darum, was für Kampagnen, was für Themen, was für Werbung ist uns aufgefallen, positiv wie auch negativ. Das war einmal ganz kurz 10 Minuten irgendwas Aktuelles abreißen, was wir zuletzt gesehen haben oder so. Und die Jenny besteht darauf, dass wir über Hans im Glück reden, weil die auf der Internetseite einen voll KI-generierten Background-Video-Stream laufen haben, der so richtig...
Das in so dem richtig, Restaurant, oder was läuft der?
Nee, auf der Website.
Auf der Homepage, oben im Header.
Ach so, ja.
Und das ist so richtig Nightmare-Stuff. So, da sind dann so Pappbecher plötzlich auf den Tischen und Menschen auf Schaukeln und irgendwie alles so irgendwas zwischen Himmel und Hölle eigentlich. So.
Ja, die versuchen, also die haben, glaube ich, die Absicht, so eine richtige Wohlfühlstimmung mit diesem Spot zu generieren und zu zeigen, so ja, wir sitzen hier mit Leuten zusammen und Gemeinschaft, uns geht's gut und dann kuscheln da irgendwelche Menschen miteinander, aber es kommt alles rüber, aber keine Emotion irgendwie. Also das ist ganz, ganz schlecht gemacht. Irgendwelche Schaukeln, die 3 Meter über dem Boden schweben, wo irgendwelche Leute drauf sitzen. Also musst du dir mal angucken, falls du den nicht kennst. Flo und mich hat das definitiv ein bisschen getriggert.
Enttäuscht. Ja, voll, weil Hans im Glück, die sind ja auch, das ist ja auch eine große Kette, oder nicht?
Vor allen Dingen, ja gut, Größe sagt ja nichts aus. Bei Coca-Cola hatten wir ja das Gleiche und auch McDonald's Niederlande hat ja so einen KI-Spot gemacht.
Aber können die das nicht drehen?
Vor allen Dingen, was ich so schade finde, ist, die haben halt diese cozy Locations, da ist immer so gedimmtes Licht, die haben diese Birkenstämme drin und da hättest du halt auf jeden Fall so Videomaterial rausbekommen.
Alles ist irgendwie so auf Natur ausgelegt.
Ja, voll.
Und dann kommen die ja mit so einem KI-Video, das widerspricht irgendwie meiner kompletten Vorstellung von diesem Laden.
Krass. Das ist irgendwie sad.
Also mehr KI geht nicht als in diesem Video. Ja.
Das andere, was ich mitgebracht hatte, das ist jetzt halt schon nicht mehr aktuell. Warum ist nicht mehr aktuell? Ganz einfach, weil wir diese Folge zum dritten Mal aufnehmen.
Na komm, also wir nehmen die eigentlich zum zweiten Mal auf. Wir haben nur das Ende von der Folge 4-mal aufgenommen. Deswegen kommt es dir ein bisschen häufiger für.
Ja. Das war von Scalable. Das war so eine Out-of-Home-Kampagne. Die haben so coole Plakate. Das ist so eine Investment-Firma. Du kannst irgendwas investieren, keine Ahnung. Jedenfalls, die haben so richtig fancy Sprüche, einfach nur so schwarze Plakate, Typografie drauf. Und dann steht da halt irgendwie, das war Anfang Januar, wenn alle so ins Gym rennen. Ja. Ne? Da stand dann halt so, ins Gym gehst du eh nicht, in Rente auf jeden Fall so. Das ist halt schon catchy, so, weil es halt genauso im Januar diese Mentalität, ne? So, ja, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an, aber das ist halt so dieser Twist, so, mach lieber was für deine Altersvorsorge, weil du gehst da, weil komm, machen wir uns nichts vor, wie voll ist das Fitnessstudio im Januar und wie voll ist das im April?
Ja, true.
Das hört dann halt schon wieder auf und die hatten auch diesen, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her, da hatten die diesen ein bisschen makaberen Spruch, wohin mit der Asche von Oma, so.
Aber man muss denen zugestehen, bleibt hängen, ne?
Ja,
das ist halt schon
hängen mit der Asche von Oma. Boah, das ist nasty, aber ist gut. Ist gut,
aber
gutes Wortspiel.
Bleibt halt drin, ne?
Ja.
Also, und das ist halt auch eigentlich cool, dass sich so ein Finanz ist ja eigentlich immer so hyper seriös, ne? Oder mega cringe ganz oft dann, wenn die cool versuchen, aber ich finde, da haben die gut die Mitte getroffen.
Wohin mit der Asche von Oma? Ich habe mal so eine Werbung gesehen, das war damals noch bei die witzigsten Werbespots der Welt, das hat Klaas Häufer Umlauf moderiert, das lief im Fernsehen immer, das ist schon sehr, sehr lange her. Da war der noch nicht irgendwie bei Zirkus Halligalli oder irgendwas. Da hat er wirklich noch einfach so einen Scheiß moderiert. Da gab es so einen Werbespot, der da gezeigt wurde. Das war dann so eine Frau, die ist dann von so einem Bestattungsunternehmen zurückgefahren und hatte dann halt so eine Urne dabei. Und dann sah man halt so diesen ganzen Weg zurück. Und dann war diese Urne, stand irgendwie so auf dem Beifahrersitz. Und dann gab es da nochmal extra einen Shot drauf, wie das da so fährt. Und dann stellt sie das halt so ganz liebevoll irgendwie ins Regal. Und dann fällt das halt runter und geht kaputt. Und unten ist halt so die ganze Asche. Und sie ist halt so völlig schockiert. Und dann geht sie da so hin, denkt sie, was ist das? Und greift da so rein. Und dann nimmt sie irgendwas aus dieser Asche raus, was irgendwie noch so ein Gegenstand ist. Und steckt sich den so in den Mund. Und dann ist das halt so ein Kaugummi. Und dann war so dieser Slogan, dass das halt so ewig schmeckt. Also sie war dann halt... und sie guckt dann halt so und ist so, oh ja, ist ja noch ganz geil, irgendwie so mäßig. Ne? Oh Gott. Und das lief da halt. Und ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich bin so, Junge, was war das denn? So, das war auch so ein kranker Twist. Also,
das ist so ein Kaugummi-Werbung. Das ist krasser als wohin mit der Asche von oben.
Ja, das hat mich jetzt irgendwie so daran erinnert. Das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich schon ganz lange, trage ich das mit mir rum. Da war ich halt so 15, als ich das gesehen habe. Und ich war so... Boah, das ist doll. Irgendwie lustig, aber auch ganz schön heftig.
So. Jetzt ist es raus. In Wahrheit dient unser Podcast einfach nur dazu, dass man solche Sachen verarbeiten kann.
Ganz kurz.
Ich kann damit geheim drüber sprechen.
Ganz kurz. Hat nichts mit Werbung zu tun. Das ist einfach so ein Meme, was gerade aktuell rumgeht. Das ist so ein Real. Da schütten die auch die Asche von irgendwem so ins Meer. Und irgendwann, weil es halt so ewig dauert, fragt dann so einer, so, wie groß war die?
Ja.
In was für einem Algorithmus seid ihr gefangen? Also ich glaube, manchmal sagt es mehr über eine Person aus, als man glaubt, was man so bei Instagram angezeigt bekommt.
Gut, dass wir nur noch zwei Minuten über haben.
Das ist wirklich einfach nur Chaos.
Gut, dass wir nur noch zwei Minuten in dieser Kategorie
über haben. Möchtest du vielleicht noch kurz anreißen, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dass wir heute über Typografie reden? Weil das war ja tatsächlich nicht meine Idee.
Ja, das hätte ich jetzt gleich gemacht, aber wir können auch jetzt schon drüber reden. Jenny hat immer noch nicht das Ende von Stranger Things geguckt.
Jenny, so,
ohne Scheiß?
Nein, ohne Scheiß wirklich nicht.
Ich habe Jenny überholt und zwar hat mich meine Frau gebeten, damit ich an Silvester mit ihr das Finale gucken kann, das aufzuholen. Ich habe vorher noch nie Stranger Things geguckt und so die Woche vor Weihnachten habe ich angefangen und habe dann die komplette Serie durchgefetzt bis Staffel 5 war das, ne?
Ja.
So, habe dann bis zum Ende durchgeguckt und jedes Mal habe ich dieses Intro so gefeiert, weil die Schrift schon so viel mit dem Setting einfach zu tun hat, weil das die gleiche Typografie ist, die Stephen King zu sein, ich weiß nicht, ob es seine Hochzeit war, aber so in den 80ern, 70ern, 80ern benutzt hat, um eben, da sind seine Bücher drunter erschienen. Und das hat einfach schon so viel gemacht. Und ich saß dann jedes Mal und dachte so, obwohl ich... Und da oute ich mich jetzt irgendwie als Hater oder so. Ich kann mit Stephen King nicht viel anfangen, die Bücher nie gelesen. Und trotzdem wusste ich sofort, was so der Mut ist.
Ja, der hat so ein Genre geprägt damit.
Ja, ich wusste sofort, was irgendwie Sache ist. Ich wusste sofort, so dieser Vibe war einfach sofort klar. Ich meine, der Soundtrack, klar, mit diesem Synthesizer im Hintergrund. Fetzt natürlich auch.
Das ist ein mega geiles Intro, ich liebe das.
Aber das ist insgesamt halt...
Ich mag es nicht, wenn die so
viel
zu lang sind. Ich
habe generell so eine geheime Leidenschaft tatsächlich für so Serienintros.
Okay, warte. Narcos, völlig geil. Das hat so ein geiles Intro. Habt ihr Narcos geguckt? Das ist eins mit der besten Serienintros. Und Game of Thrones. Das muss man immer gucken, weil da wird immer die Karte gezeigt und dann weiß man, wo man ist.
So, liebe ich.
Finde ich sehr praktisch. Weil man, okay, da ist Westeros.
Aber was ich auch gut fand, was ich auch richtig catchy fand, war Dexter.
Das habe ich tatsächlich nie geguckt.
Ja, du musst nur das Intro sehen.
Sagt halt auch.
Zieh ich ihn gleich direkt rein. Also.
Sagt halt auch viel über dich aus. Dann.
Ach. So.
Jedenfalls war dann so der Gedanke, weil ich mir dann auch, ich habe dann so in die Sets reingeguckt, so wie die Werbung in der Serie gemacht haben. Und so. Und Typografie ist halt auch immer so ein bisschen so ein Kind der Zeit. Ne? Das heißt, es gibt so Phasen, würde ich sagen, wo bestimmte Stile besonders attraktiv sind, beziehungsweise gerne genommen werden. Aber es gibt halt auch so Sachen, die bleiben über 100 Jahre irgendwie gleich. Sprechen wir nachher auch bestimmt im Detail dann nochmal drüber. Und das war dann quasi so ein bisschen, Ja, der Aufhänger wäre geil gewesen, weil Stranger Things gerade zu Ende wäre halt ein perfektes Intro für Podcast.
Jetzt ach, ist halt Februar. Ja, es gibt ja noch Leute, Februar, die das noch nicht geguckt haben.
Ja, es gibt immer noch Menschen, die das
ja
gesehen
ja haben. Ja, sogar in unserer Mitte.
Ja,
nee, aber nicht in der Mitte. Okay.
Geht ja schon aber seit Wochen. Du hast alle anderen Staffeln geguckt. Du hast halt wirklich
nein,
nur
nein, das ist ja das Problem. Das
ach
ist ja,
so, ich dachte, du hättest jetzt nur das
nein,
noch nicht geguckt.
Nein, ja, ich bin dann so irgendwie yeah Mitte, vierte Staffel.
Ja gut, aber das ist da, schon kurz vor Schluss. Du
ja,
hast
aber
Angst,
dass
es vorbei
ist. Ich
nicht
mehr geschafft. Ja, ich hatte jetzt nochmal angesetzt, aber irgendwie habe ich dann so wieder... Was soll ich sagen?
Ich habe es so weggesuchtet. Ich finde es richtig geil. Ist ja auch.
Sag uns was über Typografie.
Ja, tell us.
Okay, ja, ich glaube, das ist halt echt trotzdem, auch wenn es jetzt nicht unbedingt brandaktuell ist, ein super Einstieg, weil es einfach zeigt, wie mächtig Schrift ist, also wie mächtig Typografie ist und was für eine Wirkung du damit erzeugen kannst. Und es ist ja überall, auf der Website, bei Social Media, auf irgendwelchen Verpackungen, der Untertitel, wenn du irgendeine Serie guckst. Du hast halt durch Typografie in Sekundenschnelle die Möglichkeit, dass du etwas professionell und auch glaubwürdig wirken lassen kannst. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann wirkt es halt relativ schnell wie so ein Billigflyer vom Kiosk nebenan. Also das macht schon tatsächlich super viel aus. Und ich habe das, was kommt, jetzt auch so ein bisschen gesplittet in, was macht es glaubwürdig und was macht es professionell, einfach damit wir da so ein bisschen Struktur reinkriegen. Vielleicht mal so am Anfang, um irgendwie nochmal zu betonen, wie viel Macht das Ganze wirklich hat. Stellt euch mal vor, weil Schrift ist halt nicht nur hübsch, sondern die soll immer zur Botschaft passen. Und da kannst du halt Einfluss durch die Wahl der Schriftart zum Beispiel drauf nehmen. Und jetzt stellt euch mal einen Satz vor, den ihr mehrfach lest. Also zum Beispiel, melde dich bei mir. Punkt. So. Jetzt stellt euch mal diesen Satz vor in so einer schnörkeligen Schrift zum Beispiel oder in so einer zeitlosen, eleganten Serifenschrift oder in einer Grotesk-Schrift.
Was heißt das?
Grotesk ist serifenlos, das könnte zum Beispiel so eine Arial sein, kennt jeder. Arial ist eine Grotesk-Schrift und das vielleicht jetzt noch in Großbuchstaben. Und jetzt stell dir mal den Satz vor, melde dich bei mir in einer Schnörkel-Schrift, melde dich bei mir in Großbuchstaben und vielleicht packen wir noch einen oben drauf, melde dich bei mir in Comic Sans.
Ja, da würde ich immer für mich.
Würdest du immer Comic Sans nehmen? War klar. Aber ich finde, das zeigt ganz gut.
Ja, es schwingt halt so eine Stimme.
Was das
wenn
macht.
Ich das
ja
dann im Kopf lege, dann höre ich eine andere genau Stimme, je nachdem, wie das halt.
Genau, ist so ein bisschen ist, wie so eine typografische Variante von Schulz von Thun, vier Seiten der Kommunikation. Kennt auch jeder irgendwie aus der Schule noch.
Mit den vier Ohren und den vier Mündern.
Mhm. Ja. Aber ich finde, das hat irgendwie sowas davon. Also die Typografie ist so der Tonfall, indem man was liest, müsste man ja dann fast sagen.
Ja.
Aber da kommt halt immer so eine gewisse Stimmung mit rum. Und das kannst du natürlich dir auch zu eigen machen, wenn du jetzt anfängst, eine Typografie für deine Brand auszusuchen. Weil da schwingt ja dann im Prinzip genauso was mit. Voll. Je nachdem, was du nimmst. Vielleicht willst du irgendwie, dass es feminin, dass es weiblich, dass es warm wirkt. Vielleicht willst du aber auch, dass es eher hart wird.
Männlich und kalt.
Männlich und kalt, genau. oder dass du, weiß ich nicht, etwas sehr Seriöses rüberbringen willst und so. Das kannst du natürlich mit der Typografie total beeinflussen. Das kannst du aber auch dementsprechend, wenn du es nicht richtig machst, total versauen. Also wenn du schlechte Typografie hast oder Schrift schlecht setzt, dann...
Was zeichnet denn so eine schlechte Typografie denn
aus? Das ist auf jeden Fall schnell unprofessionell. Also ich glaube, das Erste, was man irgendwie für sich ausmachen muss, ist, passt das zu mir? Mhm. Weil es gibt so bestimmte Schriften, die sind in der Branche oft vorherrschend. Zum Beispiel so beim Griechen.
Ja.
Wenn man mal irgendwie so ans Restaurant denkt, in welcher Schrift der Restaurantname geschrieben ist, das ist meistens die Papyrus oder etwas Ähnliches, irgendwas griechisch angehauchtes. In der Beauty-Branche hast du auch ganz oft sehr ja, filigrane, leichte Schriften. Alles, was so im medizinischen Bereich ist, ist oft sehr klar, sehr professionell. Genau wie im Finanzsektor, da hast du auch ganz oft eher klassische Schriften, eher so Serifenschriften. Für alle, die da nichts mit anfangen können, Serifenschriften, das sind so diese mit den Häkchen am Ende, wie Times New Roman. Ich glaube, das kennt jeder, so die, eine der bekanntesten Serifenschriften.
Ja, die wirken halt seriös, ne?
Ja, die wirken seriös und das ist es halt, ne? Also die Schrift ist so ein bisschen die Stimme der Marke, das, die kann freundlich sein, die kann seriös sein, luxuriös, verspielt. So klassisch der Serifenschrift würde man ja, sowas Traditionelles, Hochwertiges zuordnen, so Editorial-Richtung. Sans-Schriften, also Grotesk-Schriften, das ist alles, was serifenlos ist. Das ist so ein bisschen moderner, technischer, direkter. Dann gibt es aber auch noch Schreibschriften, also so in die Skriptrichtung. Das ist natürlich häufig einfach schlecht lesbar, dafür aber so ein bisschen mehr...
Ein bisschen sympathisch oder so ein bisschen persönlich.
Genau, ein bisschen mehr emotional. Kann aber auch kitschig werden, also kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man es einsetzt. Dann gibt es Monoschriften, die sind ein bisschen technisch nerdy. Die sind ursprünglich, glaube ich, auch mal dafür entworfen worden, dass sie vom Computer auslesbar sind oder vom Computer gut verstanden werden können. Und dann gibt es noch so Display-Schriften, so ja, laut, charakterstark, ist halt auch schnell zu viel, nimmt man eher dann so für, fürs Logo irgendwie, um in Erinnerung zu bleiben.
Display-Schriften, oder, was heißt das denn? Also was wie?
Ja, wird eher so für Headlines genommen, sind sehr auffällige, sind sehr große Schriften. Also für Plakatwerbung zum Beispiel. Da ist dann häufig irgendwie ein Wort oder ein Satz in so einer Displayschrift. Aber da könntest du niemals einen ganzen Fließtext drin schreiben, weil es einfach nicht lesbar ist. Also das dient eigentlich in der Regel nur, um kurz aufzufallen.
Wie diese von so Filmplakaten gab es früher immer, diese ganz schmale, hohe
Oder halt wie bei, Schrift, ne? Wie bei Stranger Things. Also die, obwohl, ja...
Nö, es ist doch so eine ganz normale Serifenschrift.
Das ist eine Serifenschrift.
Das ist schon eine Serifenschrift, aber wenn man sich sowas vorstellt, ein bisschen wuchtiger noch oder in so einem 3D-Charakter gesetzt, dann wäre es halt auch
Weil die, die Credits, also die, wo die ganzen Schauspieler und so immer stehen, das ist auch nicht in dieser Schrift bei Stranger Things. Also es ist wirklich nur dieses Logo sind, und die Dings sind wieder so eine serifenlose, eine Grotesk-Schrift.
Aber du verstößt hier im Prinzip gerade massiv gegen die DIN 16518, ne?
Und die besagt?
Das ist die deutsche Industrienorm für die Klassifikation von Schriften. Die sieht nämlich Gruppen vor.
Hat er jetzt gegoogelt?
Nee, habe ich nicht gegoogelt, hatte ich vorher schon offen.
Hattest du vorher schon offen?
Das lernt man tatsächlich auch als Mediengestalter.
Also ich habe das nicht gelernt. Als
ja, ich habe. Hast du die Ausbildung gemacht?
Ich bin Mediengestalter. Bild und Ton.
Ah, okay. Nee, also digital und Print hieß das damals noch.
Nee, digital und Gestaltung Print waren immer Parallelklassen.
Ja.
Ja, hau raus. Was
aber im Prinzip leitet sich die Klassifikation von den Schriften quasi so ein bisschen von der Zeit ab, in der die entstanden sind. Das heißt, es fängt irgendwie an so. Früher hast du ja mit Federkiel geschrieben, daher kommt überhaupt dieses Serifen.
So alt bin ich noch nicht.
Ja, ich auch nicht.
Was?
Flo.
Red weiter.
Red weiter, ist okay. Roman hat gesagt, so alt bin ich noch nicht.
Ach so, ich habe verstanden, so weit und dachte gerade so, hä, was ist dein Problem?
Dein Blick sagte gerade so, okay, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Daher kommen die nämlich, weil wenn du halt mit dem Federkiel so ansetzt, dann hast du halt diese unterschiedlichen Schriftstärken auch. Weil, und das Ganze mündete dann ja im Prinzip irgendwann, dann gab es ja Schreibmaschinen und so weiter. Ich glaube, daher kommen Monotype viel halt auch. Und das ist ja dann das, was ich vorhin gesagt habe, dass das immer so ein bisschen das Kind der Zeit ist. Und die werden dann halt kategorisiert in, quasi nach der Zeit, in der die so entstanden sind. Beziehungsweise woran die sich so orientieren. Und das Witzige ist halt, dass viele von diesen Serifen, also serifenlosen Schriften, das ist ja fast alles in diesem Kategorie grotesk. Und ich habe immer nicht verstanden, warum das so heißt, aber das heißt einfach so, weil die Leute dieses serifenlose Schriftbild einfach so komisch fanden, als das, was für uns
abnormal,
halt...
Abnormal,
ja. Also wirklich was, dieses grotesk.
Ja,
das,
ja.
Ach, okay.
Ja, das ist halt gefragt. Wild.
Und Serifenschriften, da sagt man auch Antiqua zu.
Wie, was sagt man dazu?
Antiqua.
Genau.
Antiqua. Sind das nicht die mit schwarzen Klamotten da immer auf Demo gehen am 1. Mai?
Das sind die Linear Antiqua. Ja, und das habe ich jetzt abgelesen.
Woraus ist die Comic Sans dann entstanden? Aus welcher
Epoche? Aus welcher Epoche? Natürlich die Epoche der Comics.
Wo würde man Comic Sans? Das ist eine gute Frage.
Gehörte die nicht einfach so zu diesem Standard?
Aber ist das nicht auch eine...
Nö, das ist nicht von der PowerPoint-Evolution bestimmt.
Das ist müsste eine serifenlose...
Ja, natürlich. Also Comic Sans ist auf jeden Fall serifenlos. Die ist aber auch grotesk.
Das auf jeden Fall. Ist aber nur, wenn du die nicht in einem Comicbuch druckst. Aber ja, Fun Fact, du kannst die...
Du magst Comic Sans,
ne? Ja, du kannst es bei Google eingeben und dann sind plötzlich alle Google-Ergebnisse in Comic Sans.
Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist voll witzig. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja,
Comic Sans ist einfach iconic. Das steht auch für sich. Die soll gar nicht schön sein. Die ist einfach... Die steht für was anderes.
Also Comic Sans ist ja im Prinzip in unserer Branche oder vor allem so in meinem Bereich auch so ein Dauer...
Wir schicken der Jenny nur noch E-Mails in Comic Sans.
Ja, ey, wenn ihr mich triggern wollt, bitte.
Die Deadline ist morgen in Comic Sans.
Aber das Ding ist, ich glaube, Comic Sans wird ein bisschen zu Unrecht auch so gehasst. Weil,
ja, von dir.
Ja, nee, von allen so.
Wir lieben Comic Sans.
Ja, ihr. Aber so, ich glaube, so ein Grafikdesigner, der setzt halt selten was in Comic Sans. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist ja auch keine schlimme Schrift. Das ist eher nur so, weil, ja... Also ich glaube, die ist ihrer eigenen Popularitäten bisher zum Opfer gefallen. Die kam dann halt irgendwann...
Habe ich die auch noch nicht mal in einem Comic irgendwo gesehen.
Ja, also, die kam irgendwann also raus und dann wurde die so... Sind die
Taschenbücher nicht in Comic Sans?
Sind die in Comic Sans oder
ich müsste
in eigenen Schriftdings?
Nee, ich glaube nicht, dass in
Comic Sans... Die haben safe was Eigenes.
Aber die wurde, glaube ich, einfach missbraucht. Die wurde zu oft im falschen Kontext verwendet und dann haben die Leute Hass gekriegt. Eigentlich kann die Arme da gar nichts für. Aber jetzt hat die halt ihren Ruf weg und jetzt müssen wir damit leben. Aber stellt euch doch mal vor, so ein klassisches Logo, also daran, das betont nochmal diesen Abschnitt, über den wir gerade geredet haben. Stellt euch mal so ein klassisches Logo vor, was nehmen wir, ach, was hat man letztes Mal, wir können mal drauf zurückgreifen, Nivea.
Ja.
So, Nivea in Comic Sans.
Mega.
Passt nicht. Aber Nivea ist aber halt auch ein spezieller Spezialfall, weil Nivea für eine Beauty-Marke halt echt brachiales mit den spitzen Kanten und den Ecken. Aber das kommt, soweit ich weiß...
Durch die Dosen, ne?
Genau, durch die Dosen. Und das war halt damals, das wurde halt geprägt so, und dann wurde es da reingekloppt. Weil das waren ja diese Blechdosen. Und da ist es natürlich schwierig, wenn du sowas in Masse produzierst, so diese filigranen Dinger.
Absolut, aber du hast schon recht, für die Branche ist das relativ untypisch. Wobei die das ja mit diesem Creme, was da drunter steht, ein bisschen auflockern.
Stimmt, das ist so ein bisschen geschwungen.
Ja.
Ich habe zu Hause noch so eine Nivea-Creme-Packung, wo so ein Bild von mir drauf ist. Ich habe mal bei DM gearbeitet.
Bist du das Kind von den Kinderriegelpackungen?
Ich bin als Kind in so eine Nivea-Dose reingefallen. Dann bin ich da drauf geprägt. Deswegen habe ich so seidige Haut. Nein, ich habe bei DM gearbeitet und da war das 150 Jahre DM-Jubiläum, nee, 50 Jahre DM-Jubiläum, 50 Jahre. Und da war so ein Stand von Nivea und da konnte man sich dann selber da so draufdrucken lassen. Die habe ich noch zu Hause.
Behalte die.
Also ich will ja nichts sagen, aber also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, wir wollen die unbedingt sehen jetzt. Ich brauche so ein Foto von deiner.
Ist übel trashy, die ist auch, glaube ich, irgendwo im Keller in irgendeiner Kiste, aber ich konnte es nicht wegtun, weil ich dachte, das ist so... blöd. Also es ist wirklich so behämmert, dass so eine Dose, wo ich so mein Bild drauf.
Nee, das wäre Material für unsere bisher sehr vernachlässigten Social-Media-Kanäle.
Und ich finde, was wir auch machen könnten, ist, da hatten wir letztes Mal drüber geredet, als wir das zum ersten Mal aufgenommen haben, was so ganz witzig wäre, wenn ihr mal ein paar Sachen vorschlagt, ein paar Logos, die wir mal in Comic Sans setzen. Bei Nivea kann ich es mir schon vorstellen.
Ja.
Ich glaube, dann wird nochmal richtig deutlich, wie viel Macht das Ganze hat. Also wenn man dann anfängt irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir noch für ein Logo?
Ich habe hier gerade...
Telekom-Logo oder so in Comic Sans.
In dem Wikipedia-Artikel zur Comic Sans ist ein Bild von einem, ich spreche es jetzt garantiert falsch aus, Defibrillator. Ja,
das ist richtig.
Oder auf Französisch Defibrillateur. Jetzt kriege ich Haue von meiner Frau. In Comic Sans. Und das nimmt dem Ganzen so wirklich so jegliche Ernsthaftigkeit.
Ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, daran sieht man einfach, wie viel das bewirkt, wie viel Macht das hat. Aber mal abgesehen davon, dass eine Schrift super schnell dafür sorgen kann, dass etwas glaubwürdig ist oder eben nicht glaubwürdig ist, ist es genauso mit der Professionalität. Also eine gute Schrift trägt auf jeden Fall dazu bei, dass etwas professionell wirkt. Ich glaube, das ist so das eine, was man heute mitnehmen kann auch. Gute Typo zeichnet sich vor allem durch gute Lesbarkeit aus. Das ist, glaube ich, für mich tatsächlich das A und O, was etwas
oder in dem Bereich professionell eine ganze Menge Metal-Bands auf jeden Fall nicht mögen.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen, also ich meine jetzt nicht unbedingt beim Logo nur, ne? Ich finde, das muss man so ein bisschen separat betrachten. Beim Logo, okay, da darfst du auffallen, Ja, da macht man vielleicht auch etwas, was so ein bisschen markanter ist. Und da steht die Lesbarkeit hinten an. Da geht es vor allem um den Wiedererkennungswert. Und einen Wiedererkennungswert, den kannst du auch haben, wenn es nicht lesbar ist. Aber wenn wir davon reden, ich habe eine Hausschrift, ich habe irgendwelche Flyer, die ich setzen muss oder Text auf einer Website, wenn das halt nicht lesbar ist, ist scheiße. Also ich finde, man sollte so ein bisschen Respekt vor den Leuten haben, die das lesen sollen und denen nicht mehr Bausteine in den Weg legen als nötig. Wenn du, weiß ich nicht, deine Bachelorarbeit in Comic Sans schreibst, tust du dir da garantiert keinen Gefallen mit. Weil es einfach nichts ist, was in der Masse gut lesbar ist.
Nee, das stimmt.
Und das ist halt generell so.
Aber du würdest rausstechen, auf jeden
Fall. Ja, du würdest rausstechen, das stimmt. Aber, die Frage ist positiv oder negativ.
Ich überlege jetzt gerade so das Thema Lesbarkeit. Früher wurde ja auch viel also hat man ja dann überlegt, okay, in welcher Schrift lasse ich mein Buch drucken? Ich meine, das ist beim Printmedien immer noch so. Beim Kindle von Amazon kann ich mir das selber aussuchen, in was ich lesen möchte.
Also man sagt tatsächlich, wenn du ein Buch liest, werden halt immer noch Serifenschriften empfohlen, weil durch diese Häkchen wirst du halt von Buchstabe zu Buchstabe geleitet, was für das Auge angenehmer ist in der Menge.
Die sind ja auch in einer Linie dann so, ne?
Ja, widerspreche ich, aber ich habe meins auf eine serifenlose Schrift eingestellt. Du bist es halt vom Handy mittlerweile auch gewohnt, ne? Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Schwenker, weil sowohl die San Francisco, die auf dem iPhone benutzt wird von Apple, die haben ja ihre eigene Schrift, genauso wie die Roboto, die sind ja serifenlos. Und wenn du dir, ich meine, wie oft liest du einfach Sachen auf dem Handy?
Ich glaube, der Trend geht da auch hin. Also ich glaube, viele Bücher sind mittlerweile in serifenlosen Schriften gesetzt. Oh. Ist ja auch auf der Website so. Also, ne, Fließtext auf der Website ist fast immer serifenlos.
Also ich habe mal eine Zeit lang im Radio gearbeitet und da war es immer so, wenn wir die Texte für die Leute, die das dann vorgelesen haben und so da fertig gemacht haben in der Redaktion, dann war da immer eine ganz klare Vorgabe von Zeilenabstand, Schriftgröße, Schriftart oder so, weil das so angeblich, also es wurde mir so gepitcht, als das ist das Nonplusultra der Lesbarkeit. Und das waren auf jeden Fall so, es war so stinknormale Arial-Schrift, aber halt, ja.
Jetzt, wo wir bei Professionalität sind, fällt euch irgendwas ein, kommt euch irgendwas in den Kopf, vielleicht auch irgendwas, was ihr schon mal irgendwo bei unseren Kunden oder so gesehen habt vorher, was euch aufgefallen ist oder irgendwo in der Welt da draußen, ja? Fällt euch irgendein Fehler ein, so ein klassischer Typo-Fehler?
Ja gut, nee, weil wir beschäftigen hier nur Top-Designer.
Ja, aber ich meine, die Leute, die bei uns ankommen, die haben ja nicht immer schon das perfekte Setting.
Da ja, fängt man ja auch ich oft weiß, an also der ich, Schrift ich, oder ich so hatte letztens einen Kunden, die machen Gravuren, Unternehmen aus Solingen, da ist die Schrift auf der Website ist halt, also die Fließtextschrift ist so eine klassische Headline-Schrift. Die siehst du unter 20 Pixel, bricht die halt auch auf dem Display, weil die Linien zu dünn sind und du nichts erkennen kannst. Sowas ist natürlich kompletter Käse. Sowas muss man dann halt rausnehmen, weil du kannst sowas natürlich dann für eine Überschrift benutzen, aber für einen Fließtext, ja, es macht halt auch keinen Sinn, einen Fließtext irgendwie in 22 Pixel Größe oder so, weil dann hast du ja irgendwie drei Buchstaben pro Zeile und dann hast du die nächste Zeile auf dem Handy. Was ich aber bei unseren Designern beobachte ist, also so ein ganz beliebter Trick hier ist ja, wir nehmen irgendwie so eine neutrale Schrift für Fließtext und dann noch irgendwie so ein bisschen was Auffälliges für die Headline und dann schmuggeln wir immer noch so eine Handschrift mit rein.
Oh, das bin nicht ich, da möchte ich mich von ausschließen.
Bitte. Für so eine persönliche Note ist eigentlich ein ganz netter Kniff. Muss man aber halt auch da drauf achten, wo setze ich es ein, weil wenn ich das irgendwie so wenn ich das irgendwie für die Navigation vom Nutzer brauche, dann ist es halt schwierig. Also so als echte Headline kannst du es nicht benutzen. Wenn es jetzt irgendwie so die Unterschrift nachahmt, so hier mit besten Grüßen, handgemacht, was weiß ich, dann ist es natürlich schon so ein nice Touch.
Ich finde das irgendwie cool. Ja, das ist auch schon öfter gesehen.
Ja, aber ich bin tatsächlich eher so Fraktion, Lesbarkeit steht an erster Stelle. Ich bin so eher Typ Struktur und Ordnung.
Ja, aber so eine Unterschrift von einem Arzt kann eh keiner lesen. Also
ja, das stimmt, das stimmt.
Dieses Meme, Ibuprofen.
Ja, das ist auch eine geile Schriftart, einfach nur so ein langes Würmchen.
Ja.
Aber ich wäre wirklich immer, also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde sagen, immer erst Lesbarkeit und dann Style, weil es einfach sonst super viele Nachteile haben kann. Wenn wir jetzt mal bei euch gucken, ne? Also ich meine, wir reden ja die ganze Zeit jetzt irgendwie über meinen Bereich und es ist klar, dass ich viel mit Typografie zu tun habe. Aber wie sieht es denn im Marketingbereich aus bei dir? Fällt dir da direkt was ein, was unverzichtbar ist, was typografisch zu beachten ist, damit du am Ende das erzielst, was du erzielen möchtest? Also, weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich meine, Marketing in der Programmierung ist die Hierarchie von Schriften im Prinzip ja immer schon so ein bisschen vorgegeben. Wir haben dieses HTML-Tag H1, H2, H3, H4, 5, 6.
Mhm.
Und die H1 und H2 sind halt für Google so quasi die Dinger, wo die sagen, jo, das ist Inhalt, mit dem ich mich beschäftige. Und wenn die dann natürlich so gesetzt ist, dass die irgendwie kleiner ist, dann hast du es halt auch mit dem Inhalt der Seite dann irgendwie schwieriger. Es gibt Ausnahmefälle, wo man das halt ein bisschen drehen kann, aber so auch für Barrierefreiheit ist im Prinzip halt schon wichtig, dass die so in einer Reihenfolge im Prinzip benutzt werden. Und klar, Lesbarkeit ist super wichtig. Beste Beispiel war jetzt unsere Azubi-Kampagne, die extrem erfolgreich war. Wir haben ja richtig viele Bewerbungen reinbekommen, weil wir halt so die Message, dass so wir suchen, ne, war ja das Erste, was du gesehen hast, das war das Größte. Und alles andere, so was sind Benefits, wen suchen wir und so weiter, das kam dann halt danach. Aber das Wichtigste war halt diese Message, so, wir suchen, und das muss dann halt ordentlich dargestellt werden. Und das muss halt sofort lesbar sein, gerade in Social Media, da wo die Aufmerksamkeitsspanne halt extrem gering ist.
Ja, lass uns gleich auch nochmal über Video reden. Was ich vielleicht noch als Ergänzung dazu hätte, du lockst ja in der Regel mit so einer Anzeige die Leute dann halt auch auf eine Homepage. Und wenn du die da jetzt nicht vernünftig führen würdest, mal abgesehen von diesen Tags H1, H2, H3, das muss halt auch dementsprechend gestylt sein, dass du da irgendwie Struktur reinkriegst, dass du die Leute dahin kriegst, wo du die hinhaben willst. Wenn du einfach nur einen Text hättest, der komplett gleich aussieht und du nichts unterscheiden kannst, dann liest das halt auch keiner.
Ja, wobei so eine kleine Einschränkung, also manchmal scheißen wir auch auf Typografie und das ist dann, wenn wir Geschwindigkeit drüber setzen müssen. Also nicht auf Lesbarkeit, sondern du kannst...
Wenn der zurückfällt, meinst du auf so eine...
Nee, nicht nur das, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, sondern gerade so Google Ads und so weiter, diese Responsive-Anzeigen, da hast du feste Schriftschnitte, aus denen du wählen kannst. Du nimmst dann das, was deiner Unternehmensschrift irgendwie am nächsten kommt, aber du kannst nicht deine Schrift hochladen, ja, weil sonst ist es halt...
Nee, das ist klar, das meine ich auch nicht unbedingt.
Aber da weichen wir dann halt zum Beispiel vom Corporate einfach ab, weil wir gar nicht anders können, ne?
Ja, das ist halt auch die Frage, da vielleicht auch mal so in Richtung Social Media, da hast du ja auch irgendwie viel mit zu tun, mit Videos und Reels, die du schneidest. Die Diskussion hatten wir zwischen Tür und Angel immer schon mal wieder, was so Untertitel halt auch angeht. Ja. Und Lesbarkeit, und nimmt man da jetzt die Hausschrift, die ich immer habe, also die Schrift des Kunden, die vielleicht nicht optimal immer geeignet ist, nimmt man die mir gerade in den Kram passt. Kannst du ja mal was zu sagen, wie wir
da... Ja, ich finde also Social Media Untertitel sowieso immer so ein bisschen so eine schwierige Sache, weil halt auch sowas mit so korrektem Schreiben und Zeichensetzung und solchen. Also ich finde irgendwie so Untertitel im Social Media, gerade bei so TikTok und sowas, hat einfach komplette Anarchie. Weil das halt so, ja, also da gibt es halt wirklich Riesenunternehmen, die ihre Social-Media-Auftritte, da sind dann Rechtschreibfehler in dem Untertitel drin, aber es ist so, who cares? Also es ist halt irgendwie allen völlig egal. Und so ein bisschen ist es halt auch mit dieser Schriftart. Klar ist das jetzt so diese Extrameile gehen, wenn man jetzt sagt, man nimmt die Hausschriftart, und an sich ist das ja auch kein Akt, wenn das irgendwie eine gut lesbare Schrift ist. So, weil gerade beim Untertitel geht es ja komplett zu 100% um Lesbarkeit. So. Du musst ja einfach lesen können, was er sagt. Wenn du jetzt irgendwie eine Hausschrift hast, die eben auf der Webseite benutzt wird oder so, und die ist ganz cool, dann würde ich die schon auch nehmen. Aber grundsätzlich, also es gibt ja bei TikTok und so diese ganzen Funktionen mit Untertiteln, die haben ja ihre Auswahl an Schriften. Und mittlerweile wählt sich da sowieso jeder einfach ihren Kram aus. Und die haben ja dann auch immer so einen gewissen Wiedererkennungswert. Also wenn du halt viel auf TikTok, viel auf Social Media unterwegs bist, dann erkennst du eben diese Schriftarten. Und ich glaube, das ist dann so eher in Richtung so ein Effekt, dass du das fast unangenehm findest, wenn das nicht diese Schriftarten
voll,
sind. So,
du bist dann voll der Fremdkörper. Und du wirst dann eben ganz oft auch direkt als Werbung eben, weil eben. Die Creator... Die haben keine Hausschrift, also in der Regel haben die halt keinen, ne, die haben einen Style
oder
so.
Die nehmen das, was gerade im Trend ist.
Genau, und du wirkst dann direkt wie so ein Fremdkörper halt in
diesem. Das ist halt grundsätzlich alles immer so ein bisschen rudimentärer bei so Social-Media-Sachen. Also es ist halt, man bedient sich dann vielleicht dann doch eher an diesen Presets halt.
Was ja auch eine Zeit lang so im Trend war oder immer noch ist, also es kommt so ein bisschen auf die Blase an, sind diese gestylten Untertitel. Die so aufwendig sind. Weißt du, was ich meine? Die so überall aufpoppen und dann haben die verschiedene Schriftarten und so.
Ja.
Flo, du guckst halt so, ich weiß, was ich meine.
Das ist halt absolut nee, schön. Ich war jetzt bei einem Lyric-Video.
Ja, das ist
oh, so. Lyric-Videos, ja, die gab es auch früher immer ganz viel.
Gibt's immer noch.
Aber ist halt ähnlich.
Ich fett K-Pop Demon Hunters jeden Tag. Also da gibt es die Lyrics-Videos jetzt bei Netflix, damit du diese Songs mitsingen kannst.
Echt? Ja. Ja, also wenn das das, was du, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber halt auch gerade bei so Reels, die dann irgendwie so besonders fancy von so Creatoren irgendwie dann halt auch sind. Also wie gesagt, es hat erstmal auf jeden Fall eine Geschmackssache und halt auch so ein bisschen eine Frage von dem Bereich. Also wenn ich jetzt selber irgendwie Video-Creator bin und ich präsentiere mich auf Social Media als Video-Creator, dann ist es halt vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Flexen, einfach zu zeigen, was man so kann. Das halt überall hinterm Kopf und das ist maskiert und da ploppt irgendwas auf und das ist ja einfach auch aufwendig.
Ja,
so, also und das dann eben so zu demonstrieren, aber ich finde es grundsätzlich für den Zweck Untertitel absolut ungeeignet, weil mich nervt das jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas sehe und er läuft da durchs Bild und hinter ihm sind die Untertitel und es ploppt alles auf, denke ich mir, naja, vor allem geht es ja eben darum, dass viele Leute Social Media mittlerweile ohne Ton halt auch konsumieren. So.
Das ist einfach ein Barrierefreiheitsfaktor.
So, und dann ist es absolut überhaupt nicht förderlich, wenn die Untertitel irgendwo in irgendeiner hintersten Nische irgendwo auftauchen und hinter seinem Kopf sind und was weiß ich. Das sieht dann ganz cool aus, aber du kannst halt nicht lesen, was da halt steht.
Ja.
Und das ist dann halt irgendwie nicht so richtig sinnführend. Ne? Aber wenn das halt so als Stilelement genutzt wird, um zu zeigen, ey, guck mal, ich bin hier irgendwie der Video... Creator XY und ich mache irgendwie tolle Titel, die durch die Gegend fliegen. Dann ja, von mir aus, aber ich finde es, also, das ist dann kein Untertitel mehr. Das ist dann halt ein Grafikinsert, das ist dann halt ein Stilelement. So.
Ja, bin das, ich ganz bei dir. Also, ich glaube, das hat seine Daseinsberechtigung. Gerade so.
Die Jenny mobben. Sollen wir die Jenny mobben?
Ja.
Schlagschatten.
Magst du keinen Schlagschatten an Schriften? Warum nicht?
Also ich würde jetzt
ganz ehrlich, das ist für die Lesbarkeit absolut notwendig.
Eben. Lesbarkeit
am besten noch Comic Sans mit Schlagschatten.
Lesbarkeit über alles hat sie getönt. Und jetzt bitte auf YouTube gucken, was für ein Gesicht die gerade gemacht hat.
Boah, ja, das Ding ist, die wussten aus der letzten Aufnahme schon, dass sie mich damit kriegen. Aber da war ich richtig pissig. Schade, dass wir das nicht...
Ja, aber das ist jetzt dann aber auch wirklich ein bisschen rückgratlos, irgendwie, wenn du jetzt sagst, dass du irgendwie auf Lesbarkeit so alles setzt, aber Schlagschatten findest du doof, weil...
Es kommt drauf an, in welchem Kontext. Wenn du jetzt als Untertitel da einen leichten Schatten setzt, damit es besser lesbar ist und sich besser vom Hintergrund abhebt, da habe ich nichts gegen. Aber wenn du jetzt anfängst, das nächste Fashion-Magazin mit Schatten hinter der Schrift zu setzen, weil du irgendwie noch einen zweiten Schriftstil brauchst, dann ist das...
Aber gut, ich meine, bei so Fließtext wäre es natürlich auch heftig, da einen Schlagschatten zu machen.
Also es kommt da auch wieder auf den Kontext an, absolut. Aber ich bin schon nicht der allergrößte Freund von...
Hat man gar nicht gemerkt.
Texteffekten, so Glow nach außen oder so Outlines oder
boah,
so.
Boah, wie bei diesen so ganz alten Memes noch zu dieser 9-Gag-Zeit, wo dann immer so eine weiße Schrift mit so einem schwarzen Rand nach außen immer. Das war doch immer so diese eine Schriftart, diese eine Schrift von irgendeinem Meme-Creator-App oder sowas, wenn man das machen kann.
Ganz viele Memes benutzen auch unseren Favorite Comic Sans, ne?
Aber halt auch wieder einfach aus Joke wahrscheinlich.
Der wird nicht weggehen.
Ja. Nee, aber ich glaube, das zeigt schon auf jeden Fall, wie wichtig Lesbarkeit tatsächlich ist. Und das Gute ist halt einfach, um gute Typografie zu machen, du brauchst nicht irgendwie die krasseste, teuerste Schrift. Du musst einfach die gut verwenden. Also ich würde sagen, 90% Typografie ist einfach nur Handwerk.
Aber die Entwicklung von so einer Typografie ist ja auch Handwerk. Wir nehmen jetzt mal so eine Areal und legen die neben eine Helvetica. So, da geht es ja dann wirklich so um Details, ne? Und auch da, ich glaube, viele Leute so auf den ersten Blick würden gar nicht den Unterschied ausmachen können, aber finden die eine schöner als die andere. Mhm. Warum? An dieser Stelle beenden wir den Podcast, weil Jenny
irgendwie... Was stellst du hier für Fragen?
Jenny Exe stopped working.
Also, nee, also es ist halt schon... es spielt schon eine Rolle, wie zum Beispiel auch die Unterschneidungen bei Buchstaben sind und wie ausgefeilt das ist. Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, ich erkläre das schon noch. Also es gibt gewisse Buchstabenpaare, also zum Beispiel bei so einer Monotype-Schrift, da hat jeder Buchstabe genau gleich viel Platz. Und dadurch kriegst du halt, je nachdem, was du für Buchstaben nebeneinander hast, manchmal auch so ja, unschöne Lücken. Und wenn du die Unterschneidungen damit drin hast, dann wird das halt optisch ausgeglichen, sodass es für dich angenehmer zu lesen ist.
Ah, aber nur bei bestimmten
Buchstaben? Bei bestimmten Buchstabenpaaren. Die sind da näher aneinander als andere. Und ja.
Boah, crazy. Das ist ja voll die Wissenschaft, so eine Schrift
dann zu erstellen. Das ist, glaube ich, wirklich eine richtig krasse Wissenschaft.
Da musst du ja jeden N neben A, A neben N, O neben F.
Und diese Löcher, zum Beispiel im A, das nennt man Punze. Wenn die jetzt halt zum Beispiel nicht so groß ist, also wenn du eine relativ kleine Punze hast, dann wirkt der Buchstabe ein bisschen klobiger. Das klingt total blöd. Aber sobald du den kleiner machst, wird er halt dadurch auch unleserlicher. Also es gibt ganz viele Faktoren bei so einer Schrift, die darüber bestimmen, wie gut kann ich das lesen, was für einen Eindruck macht die. Ja, und natürlich, das ist auch Handwerk, so eine Schrift zu entwerfen und zu entwickeln. Und da bin ich ganz bei dir. Und da sind meistens die Nuancen entscheidend. Zum Beispiel Volvo. Habt ihr mitgekriegt, die haben jetzt eine neue Schrift?
Ja.
Volvo.
Nee.
Ist relativ krass, weil die Schrift ist absichtlich sehr langweilig.
Das okay. klingt nach dem Marketing von Dacia.
Also ich meine, Volvo ist ja eh dafür bekannt, ne? Das sind solide, sichere Fahrzeuge, damit werben die ja schon seit Jahren.
Der Erfinder des Dreipunktgurtes.
Die wollen nicht auffällig sein oder jetzt hier mega spritzig. Und das spiegeln die jetzt auch in ihrer Schrift wieder. Die haben eine Schrift entwickelt, die heißt Volvo Centum, glaube ich. Weil die jetzt auch ihr 100-jähriges, glaube ich, bald haben, ihr Jubiläum. Das haben die daran angelehnt. Und die Schrift, die ist darauf ausgelegt, dass man sie extrem gut lesen kann. Das soll die Sicherheit erhöhen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Navi die neue Schriftart von denen dann eingeblendet kriegst, soll die besser und schneller lesbar sein, wodurch du weniger lange auf dieses Display schauen musst, wodurch wiederum deine Sicherheit beim Fahren erhöht wird.
Finde ich voll gut.
Ja, ich finde das auch gut. Das passt vor allem total zu deren Markenimage. Mhm. Und die sagen halt, wir stellen an der Stelle, weil mit Typografie ist es ja oft so oder mit einer Hausschrift ist es ja oft so, dass du dich selber in den Fokus rückst. Du willst dich von anderen abgrenzen. Und Volvo sagt, nee, wir stellen unsere Kunden in den Vordergrund, weil uns ist wichtiger, dass die auf der sicheren Seite sind, dass die Schrift gut lesen können und wir rücken uns selber in den Hintergrund.
Das ist aber tatsächlich so, also jetzt ohne zu viel Werbung für die machen zu wollen, aber das ist tatsächlich so ein bisschen deren Marketing schon immer, weil die haben damals, das mit dem Dreipunktgurt, das war kein Scherz, sondern die haben das Ding quasi patentfrei rausgegeben, weil die gesagt haben, lebende Menschen kaufen mehr Autos, also ne, stellen wir auch da die Sicherheit als erstes. Das ist
Ich fand's gut. Das passt so richtig zu deren gesamten Markenauftritt. Okay.
Ganz kurz nochmal zurück, Areal Helvetica, weil ich es gerade gelesen habe. Ich dachte auch immer, das Areal wäre so irgendwie so ein Abklatsch von der Helvetica, damit die so der breiten Masse zur Verfügung steht, weil Schriftlizenzen und so kostet ja auch alles Geld. Tatsächlich soll die Areal aber entwickelt worden sein als Alternative, weil die Helvetica auf dem Display nicht so gut zu lesen war. Apple sah das irgendwie eine ganze Zeit lang ganz dolle anders, bis die jetzt ihre eigene Schrift, die ja sehr in die Richtung geht auch, ne, entwickelt haben. Fand ich ganz spannend, weil das ist so ein gängiges Klischee, so Areal ist die billige Helvetica.
Das kannte ich nicht, das Klischee. Aber die Bildschirme und so von Apple waren ja auch schon grundsätzlich früher auch immer ein kleines bisschen besser. Vielleicht hat das damit auch zu tun. Also weil die haben einfach irgendwie immer wesentlich hoch auflösen. Also schon das erste iPhone und die danach folgenden Dings. Also das ist ja auch bis heute immer noch so, dass so irgendwie, weiß ich nicht. Also schon von dem Look her immer ein sehr großer Unterschied von den Displays. Die haben ja ihren Retina da gehabt und so. Vielleicht funktioniert die Helvetica auf den Dingern halt gut, aber auf so einem stinknormalen Otto-Normalverbraucher-Bildschirm halt nicht. So.
Was man auch immer checken sollte, ist, ob das mobil funktioniert. Weil eine Schrift sieht nochmal mobil ganz anders aus. Also da sollte man auch immer drauf achten, wie die Wirkung ist und dass das gut lesbar ist und so. Ja, sollen wir vielleicht mal das Ganze so ein bisschen anwenderfreundlich gestalten und mal über so ein paar Sachen reden, die man machen sollte oder nicht machen sollte?
Ja.
Dann kommen wir zu Jennys Do's und Don'ts.
Was wolltest du sagen, Flo, bevor der Roman mich hier so toll anmoderiert hat?
Das mache ich nur einmal, ich werde das nicht nochmal machen. Was du jetzt gesagt hast, hat voll reingegrätscht.
Ja, aber ich bin auch traurig.
Warum?
Dass die Pflanze den Roman nicht ins Gesicht piekst.
Guck mal, und dafür hat er jetzt hier so mein mega krankes Intro gecrashed, weil der mir Schmerzen wünscht eigentlich. Und das wollte er einfach nochmal einmal sagen.
Ja, das sollte man jetzt eigentlich nicht tun, dass wir die ganze Zeit darüber reden, wie iconic diese erste Variante der Typo-Folge war.
Ich bin einfach
Ich habe die ganze Zeit so getan, als wäre das hier die erste Folge, die wir aufgenommen haben.
Ich bin einfach nur traurig, dass ich diesen Lachflash.
Ja. Vielleicht mal irgendwie für alle zur Erklärung, in der, als wir das erste Mal aufgenommen haben, hat die Pflanze irgendwann Roman angegriffen und Flo hat sich nicht mehr eingekriegt und.
Weil der Roman halt aussah wie so ein Opfer von einem Jaguar irgendwo in der afrikanischen Wüste, wo die Fliegen im Auge schon so komplett regungslos, der hat das Auge auch nicht zusammengekniffen oder so, sondern er hat die Pflanze einfach so die Hornhaut ritzen lassen, keine Ahnung.
Ich habe mich einfach nicht aus dem Konzept bringen lassen und habe gesagt,
ich habe Tränen gelacht und
das war großartig, dass ich mein Leid so amüsiert.
So, kommt, wir müssen jetzt hier über Do's und Don'ts reden und so, weil sonst ist das Essen gleich da.
Ja, was gibst du denn jetzt unseren Kunden, potenziellen Kunden, Interessentinnen mit, die sich das jetzt hier anhören und sich denken, das ist ja alles ganz toll, aber was kann ich denn tun?
Ja, genau das habe ich mich vorher auch gefragt, weil ich wollte die Folge so ein bisschen anwendungsfreundlich.
Hat ja prima geklappt.
Warum?
Wir sind noch
am Ende. Mach doch erstmal ab.
Wollte ich nur aus dem Konzept bringen, lass mich doch.
Deswegen habe ich vorher mal überlegt, was sind so die wichtigsten Sachen, was kann man den Leuten irgendwie an die Hand geben, was sollte man beherzigen, wenn man jetzt selber vielleicht auch den Schritt in die Selbstständigkeit geht und da einen kompletten Unternehmensauftritt braucht. Und das Erste, was mir da eingefallen ist, was ganz, ganz oft falsch gemacht wird, also ich glaube, das ist so der Typo-Fail Nummer 1, dass die Leute zu viele Schriften verwenden. Dass das so ein richtiges...
Ist 10 zu viel?
2000er PowerPoint-Puzzle ist. Ja, das ist zu viel, Flo.
5?
Zu viel.
5,5?
Zu viel. Also man sagt eigentlich, also wenn du jetzt 5 verschiedene Schriften hättest, dann wäre das, als ob 5 Leute gleichzeitig reden. Das ist einfach nur Chaos. Das ist ganz furchtbar. Das ist wie durcheinander quatschen. Wenn du dich entscheiden musst, dann würde ich sagen so, ja, in der Regel 2 Schriften maximal, 2 Schriftfamilien. Das heißt, ich würde zum Beispiel für die Überschriften eine Schrift wählen, die vielleicht ein bisschen auffälliger, die ein bisschen markanter ist, wo ich nicht so viel Text drin setze. Und für den Fließtext dann irgendwas, was dazu passt und sehr leserlich ist.
Okay, dazu eine Frage. Dazu passt, was heißt das genau? Muss ich einen Kontrast haben?
Ja, das wäre gut. Also wenn man Schriften mischt, dann sollten die sich nicht zu ähnlich sein, weil dann sieht es einfach aus wie ein Fehler. Entweder ich nehme eine Schriftfamilie und mache dann zum Beispiel die Überschrift einfach fett, also ich würde die bold setzen und den Fließtext in so einem Regular-Schnitt, also etwas dünner. Und dann habe ich vielleicht noch ja, einen weiteren Schriftschnitt für irgendwelche Zwischenüberschriften, dass man da irgendwie noch auf so eine Medium-Variante oder sowas übergreift oder auf so einen Intro-Text, den man dann in so einer Medium-Variante setzt. Aber auch da sollte man nicht zu sehr eskalieren, also nicht zu viele Schriftschnitte verwenden, weil manche Schriftfamilien haben 30 davon, ne? Also da sollte ich dann halt auch nicht zu viel Chaos verbreiten. Aber so mit zwei Familien macht man pro Design eigentlich nichts verkehrt. Und was häufig so ein Klassiker ist, wir nehmen irgendeine zum Beispiel Serifenschrift für die Überschriften und eine serifenlose Schrift für den Text. Das ist was, das hat Kontrast, das ist sich nicht zu ähnlich. Aber wenn du jetzt anfängst mit zwei serifenlosen Schriften, die, ne, sich nur minimal unterscheiden, dann das Quatsch. Also da kann ich auch direkt eine Schriftfamilie nehmen und die einfach in unterschiedlichen Schriftschnitten setzen.
Muss das die aus meinem Logo sein?
Nee, nicht zwingend. Nicht zwingend, nee. Also das ist häufig ganz schön, wenn du diesen Wiedererkennungswert hast, aber jetzt zum Beispiel, wir sind gegenüber direkt Teekanne und jetzt mal überlegst, was die für eine Schrift haben. Unpraktisch. Wenn du jetzt anfängst, alles mit dieser ja, leicht geschwungenen, pinselartig angehauchten
japanische Kalligrafie.
Doch sehr auffälligen Typografie zu setzen. Mhm. Ja. Also ist manchmal ganz schön. Ich würde sagen, kommt so ein bisschen auf dein Logo an. Wenn du ein sehr typografisches Logo hast, dann macht es unter Umständen Sinn, das mitzunehmen. Aber das ist kein Muss, würde ich behaupten. Weil manche Logos, die sind wirklich so auffällig in so krassen Schriften gesetzt. Ja. Das kannst du immer mal wieder aufgreifen, so als Stilelement. Aber da würde ich jetzt keine Überschriften-Schrift oder Fließtext draus machen wollen. Was ich auch noch mir aufgeschrieben habe, ist, dass Hierarchie existieren sollte. Das ist halt auch ein typischer Fehler, dass halt keine Hierarchie vorhanden ist. Das ist das, was du gerade auch bei der Website meintest. Alles ist gleich. Wir haben da keinen Rhythmus irgendwie drin. Ne? Also man hat ja häufig dann so eine H1, die ein bisschen größer und auffälliger ist. Man hat eine H2, die so die Zwischenüberschriften einnimmt und einen Fließtext, der sich dann nochmal abgrenzt. Also du leitest denjenigen, der sich das anguckt, der das liest, ja auch anhand der Typografie und wie sie gestylt ist, durch so ein Magazin zum Beispiel oder durch einen Artikel, dass die Leute auch Spaß haben, das zu lesen. Und deswegen sollte man nicht alles gleich gestalten, weil es dadurch auch einfach gleich wichtig wird. So ein Button, so ein Call to Action, der sollte sich halt schon irgendwie noch durch die Gestaltung hervorheben. Zum Beispiel, ne? Aber es ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Bei 3 steht bei mir Lesbarkeit vor Stil.
Schlagschatten auf die 1.
Comic Sans.
Ja. Lesbarkeit vor Stil. Auch bei hier.
Anzeigen.
Ja, Anzeigen und?
Untertiteln.
Nein. Ich komme nicht drauf.
Logos.
Nein.
Büchern.
Nein.
Kindle Paperwhite.
Hier so, wo schneidet man so Buchstaben aus?
Erpresserbriefe.
Aha, ja, genau, die waren's.
Boah. Also, wir hatten den Joke in der Originalaufnahme und das hat. Der war so gut, nur nach dem vierten Mal wollte ich den jetzt eigentlich echt nicht bringen.
Doch, der muss mit rein.
Okay.
Erpresserbriefe, auch da zählt Lesbarkeit, sonst kommst du nicht zum Ziel.
Erkennbarkeit würde ich da, nee, wenn die dich erkennen, bist du, dann hast du ein Problem.
Ja, okay.
Also keine Erpresserbriefe.
Fingerabdrücke sind dann vielleicht auf der 1 und Lesbarkeit auf der 2. Keine Fingerabdrücke hinterlassen und dann an Lesbarkeit denken. Lesbarkeit ist tatsächlich wichtig, schlägt für mich alles. Wie gesagt, du solltest du solltest Respekt vor den Lesenden haben. Ich glaube, das trifft es am besten. Denk an die Leute, von denen du etwas willst. Zu wenig Kontrast ist häufig auch so ein Ding. Ist manchmal hübsch, ja, liest aber keiner. Mal abgesehen von Farbe wird halt der Kontrast zum Beispiel auch darüber bestimmt, wenn du sehr feine Schriften oder so hast. Der Abstand wird auch dazu beitragen. Also ich finde auch da ist wichtiger, dass du auf den Kontrast achtest, dass du auf die Lesbarkeit achtest, als dass du irgendeine besondere, tolle Schriftart wählst. Zu enger oder zu weiter Zeilenabstand, das ist meine Nummer 5. Wenn du zu engen Zeilenabstand hast, also ich glaube, der normale, der so voreingestellt ist, der liegt irgendwie bei 120%. Dann, also wenn du zu engen Zeichenabstand hast, dann hast du in der Regel, wenn du liest, so den Eindruck, das ist wie so eine Textwand vor dir. Und wenn du zu weiten Zeilenabstand hast, dann verliert das Auge den Anschluss. Und das auch nicht günstig, weil dann haben die Leute auch keinen Bock mehr, das zu lesen. Also wenn man anfängt, irgendwie so einen Text auf der Website oder so zu setzen, dann sollten wir, oder auch in so einem Magazin, in einem Brief, in einem Geschäftsbrief, egal wo, dann sollten wir irgendwo zwischen 120% und 150% sein. In so einem Word-Dokument würde ich nicht mehr machen als diesen 1,5 Zeilenabstand. Das Gleiche gilt für die Spaltenbreite, also wenn du zu lange Zeilen hast.
Zeilenlänge.
Dann hat auch keiner Bock mehr, das zu lesen.
Nee, das ist ganz schlimm.
Da sollte man auch aufpassen, weil dann verliert das Auge ebenfalls die Orientierung.
Das ist ganz schlimm, vor allen Dingen, wenn du irgendwie 100% Breite und dann hast du irgendwie so einen 27-Zoll-Monitor und dann musst du den Kopf so drehen, damit du alles lesen kannst. Das ist nicht schön.
Was auch nicht toll ist, was ich auch mal wieder sehe, so ungünstige Zeilenumbrüche. Also wenn Wörter da umbrechen, wo sie eigentlich nicht umbrechen sollten.
Oder Zeilen auf Seiten sind, wo sie nicht hingehören.
Ja.
Hurenkind.
Ja. Also oder Schusterjungen. Wenn man jetzt bei so einem Magazin oder sowas, aber da wird das doch schon auch viel gemacht, wenn die so gelayoutet sind. Dass jetzt zum Beispiel so ein Text um so ein rundes Bild, rundes Objekt sich so rumdingst, dass dann halt oft irgendwie so Wörter halt abgeschnitten werden müssen, damit halt einfach eben diese Kurve nachgezeichnet wird und so. Also ich hatte das früher mal bei der TV Movie, das Magazin, das wir bei uns zu Hause immer abonniert hatten. Und da gab es das ganz oft, da war auf der letzten Seite immer die 10 Dinge, die sie wissen sollten über. Und da waren dann halt immer irgendwelche random Sachen. Und da war das ganz oft so, dass das dann immer so gelayoutet war, wo das dann irgendwie, und da ist mir ganz oft aufgefallen, dass da Wörter wirklich so an so absurden Stellen irgendwie dann mit so einem Bindestrich dann gedingst wurden, aber es musste dann halt in dem Moment dann da irgendwie.
Ja, das nimmt man dann in solchen Sachen, also wenn du anfängst, hier schon mehr oder weniger Formen, Illustrationen mit Typografie zu erzeugen, klar, dann geht es manchmal nicht anders, dann willst du aber in dem Moment auch vor allem dieses Konstrukt erschaffen und die Typografie rutscht in den Hintergrund. Wo man das aber oft hat und wo man es vermeiden sollte, ist beim Blocksatz. Klassischer Blocksatz sehe ich immer wieder, dass Leute da einfach nicht zu in der Lage sind, den anständig zu gestalten.
Finde ich aber auch voll schwer.
Wenn man keinen Blocksatz kann, dann sollte man es einfach lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast ganz oft dann irgendwelche riesen Lücken, die da entstehen und das lässt es super schnell richtig, richtig unprofessionell wirken. Also bei Blocksatz, das ist wirklich was für kann ich. Und das kannst du halt auch nicht mit jedem Programm so ohne weiteres umsetzen. So dieser Auto-Blocksatz, diese Auto-Einstellung da bei Word, die es manchmal gibt, da hast du halt einfach auch nicht so viele Möglichkeiten und Freiheiten, dass es am Ende anständig
ist. Manchmal sind die Buchstaben ganz weit auseinander, manchmal sind die Wörter ganz weit auseinander. Irgendwie checke ich nicht so richtig, wo da die Regel ist. Kann man das einstellen oder nicht? Manchmal ist es so, manchmal ist es so.
Genau, das sollte halt eben nicht so sein. Und bei InDesign zum Beispiel, also bei Profi-Layout-Programmen, da kannst du es halt einstellen, dass es halt nicht so aussieht. Und da kannst du es beeinflussen und teilweise musst du dann aber auch in der Zeile selber Einstellungen treffen, damit es überhaupt am Ende vernünftig aussieht. Also Blocksatz ist schon was, das Zeit kostet, ja. Das aufwendig ist, wenn man es gut machen will. Ansonsten sollte man da wirklich die Finger von lassen. Punkt 8 habe ich.
Meine Güte.
Ich habe 10. Ich habe
10 Punkte, die man beachten.
Die 10 Gebote der Jenny.
Die 10 Gebote.
Die man beachten sollte, wenn man. Okay.
Ja, ganz, ganz wichtig auch, wenn du eine Typo auswählst, dann musst du immer gucken, ob der Zeichensatz vollständig ist.
Voll, gibt nichts Schlimmeres, als wenn du merkst, dass Umlaute fehlen.
Ja. Oder wenn so ein scharfes S nicht dargestellt werden kann, beziehungsweise ein scharfes S dargestellt werden kann, aber das Fragezeichen nicht aussieht, wie es aussehen sollte. Ja, das ist. Das ist ganz schmerzhaft, wenn man das erst feststellt, nachdem man alles in diesem Projekt schon fertig hat.
Finde ich aber auch immer richtig enttäuschend, wenn man irgendwie so eine Schriftart hat oder sowas und die hat dann kein Fragezeichen und man denkt sich so, ja, okay. So,
ist auch ein Statement.
So, ja, ich meine so, kein SZ oder sowas, okay, aber so ein Fragezeichen wäre schon irgendwie angebracht, oder?
Ja, sollte das Minimum sein, aber ist es leider oft nicht. Deswegen immer ganzen Zeichensatz prüfen, bevor man sich auf irgendeine Schrift festlegt. Meine 9, die ist, der Schriftcharakter sollte zur Marke passen. Also das ist im Prinzip das, was wir ganz am Anfang hatten. Du solltest halt gucken, dass die Typo, die du wählst, dass die Schriftfamilie, die du zum Beispiel fürs Logo wählst, zu deiner Marke passt, weil sonst ist es halt super unauthentisch. Und meine 10 Effekte, da lassen wir die Finger von.
Außer, und den platziere ich jetzt noch, du machst das, um deine Story zu unterstreichen. Und zwar mein Buchtipp House of Leaves.
House of Leaves, ja.
Ist halt ein geiles Buch.
Für alle, die das nicht kennen, das hat Flo mir empfohlen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es mittlerweile zu Hause im Regal stehen und ich habe es mal aufgeschlagen. Das ist total crazy. Also da wird ganz, ganz viel mit Typografie gemacht, aber das würde ich nicht unbedingt als Effekt verstehen.
Dann bist du noch nicht weit genug.
Haben die auch so Outlines und Glow und Schlagschatten und 3D oder haben die einfach nur...
Wenn du an der Stelle bist, dann direkt das Buch zu.
Dann kann ich das nicht.
So eine Scheiße gucke ich mir nicht an.
Nee, die haben aber dann mit der Typografie gezeichnet. Und was halt...
Ja, aber das ist was anderes. Ich meine, dieses Typische, was man früher in einer PowerPoint-Präsentation gesehen hat, wenn man nochmal irgendwas so richtig hervorheben wollte, dass man dem Ganzen einfach nochmal so einen 3D-Look verpasst hat. Und weil das nicht gereicht hat, hat man mal einen Schlagschatten drunter gehauen und dann am besten jeden Buchstaben noch in einer anderen Farbe. Das tut man nicht. Also wenn man anfängt, um irgendwas retten zu wollen, um Unterscheidungen zu treffen, da irgendwelche Effekte reinbastelt, also es geht meistens nach hinten los. Das ist, nee, ich will mich jetzt hier auch nicht in Rage reden.
Nee, aber vielleicht, also ich finde, ja, und ich unterschreibe alle 10 von deinen Geboten.
aber
ich finde, was mal wichtig ist, dazu zu sagen, jetzt einfach so rein aus dem Designbereich mäßig, also ich finde... Wenn das irgendwie gut platziert ist oder irgendwie was Besonderes noch so einen Touch gibt oder sowas, finde ich, kann man sowohl Schlagschatten als auch 3D-Effekte oder Glow oder sowas machen. Also ein bisschen wie zum Beispiel, wenn man so ein Möbelstück hat, was sehr...
So ein Holzbranding.
Ja, oder was einfach irgendwie sehr, sehr für sich alleinstehend ist. So, dann stellt man das ja nicht eben in den Raum mit ganz vielen Möbeln, weil dann wirkt es einfach irgendwie Kuddelmuddel und Roll. Aber man kann dann zum Beispiel dieses alte, bisschen eigene, für sich specialige Möbelstück eben in den Raum stellen, der an sich minimalistisch ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Schrift oder sowas hat, die sehr minimalistisch ist und es ist alles sehr, ne, irgendwie nicht so doll, und dann hat man aber eben so eine Überschrift oder irgendwie so ein Highlight-Text und der hat dann irgendwie so einen 3D-Effekt. Also ich finde, das kann schon auch cool und designy sein. Also es ist nicht pauschal 3D-Schatten, weg mit die Viecher, sondern eher sowas, also ich finde, voll abhängig. Also ich habe auch schon tolle Designs gesehen, wo die 3D-Effekt hatten. So.
Ja, also ich glaube, da muss man halt so ein bisschen unterscheiden, wo wir sind. Wenn du bei so einem Plakat für irgendein cooles Musikfestival oder so, da gelten halt andere Regeln, als wenn du die Hausschrift für dein Unternehmen wählst und einen Website-Text hast und da anfängst, die Hälfte mit Schlagschatten zu hinterlegen. Na, also alles, das ist genau wie Comic Sans, die hat auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ich will das jetzt nicht komplett ausschließen. Ich will nur nicht, dass die Leute hingehen und den nächsten Geschäftsbrief mit Glow und Schlagschatten und Outlines und was gibt's noch, 3D-Effekt setzen. Also wenn das am Ende aussieht wie so eine PowerPoint-Präsentation aus den Anfang 2000ern, dann muss das entweder sehr gewollt sein oder es ist falsch. Also ich glaube, das können wir festhalten. Habt ihr denn noch irgendwas, was ich vergessen habe, was ihr noch so im Kopf habt, was wir erwähnen sollten?
Jenny, ich bin ein bisschen überfordert. Wir reden jetzt seit einer Stunde über Typografie.
Ja, ich weiß.
Und man merkt, dass dir das Spaß macht. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten Spaß macht.
Macht es dir denn Spaß?
Mir macht es Spaß. Ich habe Spaß. Also Typografie ist halt cool. Ich finde es halt gut, wenn es so als Werkzeug so benutzt wird, wenn es verstanden wird als Werkzeug, wenn Leute das einfach nur... Ja, so Speisekarten sind halt wirklich nicht schön, ne, wenn dann diese Clipart-Grafiken und so, sondern sowas kann man halt alles schöner lösen. Zum Beispiel wie in dem Buch, wo dann unterschiedliche Personen eigene Typografie haben, was dann auf die Persönlichkeit zurückgeht und
so. Das haben wir vorhin gar nicht erklärt.
Genau, deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal angebracht, damit die Leute auch checken, warum dieses Buch so spannend ist.
Also House of Leaves, das ist die absolute Leseempfehlung von Flo. Ich werde berichten, ob sich's gelohnt hat. Tipp der Redaktion.
Ja. aber Mach nochmal ganz kurz. Also jetzt nicht wieder 10 Gebote, dafür haben wir keine Zeit.
Ja, mach 3 draus oder so.
Mach 3 draus. Und dann habe ich noch einen Funfact und dann ist vorbei.
Also ich glaube, die 3 Sachen, die man sich auf jeden Fall merken sollte, ist, dass Typografie selber, die Wahl der Schrift, das ist die Stimme der Marke, das ist die Botschaft, die du irgendwie nach außen trägst, deswegen solltest du weise wählen. Die 2. Sache ist Lesbarkeit und Konsistenz.
Lesbarkeit steht über alles.
Ja, ist wichtiger als irgendeine besondere Schrift. Und das 3. ist, glaube ich, dass man Typografie als ein komplettes System betrachten sollte, was aus Zeilenabständen, Laufweite, Hierarchien besteht und nicht irgendwie eine Einzelentscheidung ist, sondern dass man das Gesamtkonzept irgendwie aufeinander abstimmen sollte, dass erst dann eine runde Nummer daraus wird. Und die entscheidet dann halt am Ende darüber, um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen, wie glaubwürdig und professionell dein Auftritt am Ende ist. Ihr seht immer noch aus, als hättet ihr Fragezeichen. Nee.
Danke für diese Zusammenfassung. Ich habe jetzt gerade noch 2 Fun Facts, weil der eine ist halt auch den Bach runtergegangen. Wir waren ja so Typo-Naivlinge vor dieser Folge. Unsere werte Kollegin Ije, die ihre Wurzeln in Asien hat. Taiwan, genau. Die hat mir gezeigt, wie das halt in ihrer Sprache aussieht mit unterschiedlichen Typografien. Weil ich dachte so immer so, ja, die sehen halt alle gleich aus, aber die sehen halt alle gleich aus, weil es die Form ganz generell ist.
Es gibt auch da eine Comic Sans, habe ich gesehen.
Ja, die haben auch so ganz subtile Änderungen. Ich glaube, die sind oft nicht ganz so krass wie bei uns, weil du durch diese filigranen Zeichen dann halt auch ein bisschen schwieriger hast, weil dann zum Beispiel Punzen verschwinden. Mhm. Ne? Aber die hat dann erklärt, so, dass zum Beispiel, wenn das so ein bisschen runder ist, dass das dann irgendwie süß wirkt und so. Das war schon ein cooler Einblick, so. Weil man sich da
irgendwie auch nicht
so
drüber nachgedacht
hat. Nee, da denkt man so sonst halt einfach nicht so richtig viel drüber nach. Ne?
Ja.
Und das andere Ding, was ich unbedingt erzählen wollte, hat mit Typografie nur semi-mäßig zu tun. Aber der Typ hätte sich sicherlich mehr Auswahl gewünscht. Kennt ihr diesen ersten Beschwerdebrief der Menschheit? Da hat so ein Typ, ich glaube, das steht irgendwo in London in einem Museum, das ist einfach so ein Steinblock. Und da hat sich einer über eine Kupferlieferung so doll beschwert, dass er irgendwie 2 Wochen lang in so einen Stein die Beschwerde reingehämmert hat und die dann zurückgeschickt. Ich meine, wie pisst muss man sein?
Das ist wirklich eine richtig beschissene Kupferlieferung gewesen sein, dass er sich die Mühe gemacht hat.
Ja, da hat er auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt.
Muss ganz sagen, der hätte bestimmt sich gefreut, wenn er einfach in Bold hätte schreiben können.
Der welterste Beschwerdebrief.
Ja, aber ich glaube, wir haben es damit auch, ne?
Ja, deswegen tschüss.
Das war toll.
Vielleicht noch abschließend, also ganz kurz, was mir noch so am Herzen liegt, wir machen noch mal irgendwie was fertig, ne? Wo man das nachlesen kann.
Ja, schreiben und auf unseren Social-Media-Kanälen, die jetzt nicht mehr sterben. Und es kommt irgendwann auch ein Schröder-Video, irgendwann.
Und was mich wirklich freuen würde, ist, wenn wir so ein paar Marken zusammenkriegen, die wir mal in Comic Sans setzen, einfach so.
Und jetzt spielen wir einen Jingle ein.
So, das finde ich. Thank you.